brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald. Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Es gibt kaum einen Bereich im Marketing, in dem mehr Geld ausgegeben wird als in Media. Und es gibt kaum einen Bereich, in dem mehr Geld verschwendet wird. Wir investieren mehr als je zuvor. Wir haben mehr Kanäle, mehr Daten, mehr Möglichkeiten als jede Generation von Marketeers vor uns. Und trotzdem sinken die messbaren wirtschaftlichen Effekte und Marken werden schwächer. Einer meiner heutigen Gäste hat mir erzählt, wie er in einer Pause auf einem Mediakongress einem Vermarkter erklären musste, dass es andere Wirkungen gibt als Klicks. Erklären musste. Er hat sich nach der versteckten Kamera umgeschaut. Und da fängt das Problem an. Wir haben aufgehört, uns darüber zu verständigen, was Wirkung eigentlich heißt und zählen stattdessen das, was leicht zählbar ist. Und das geht besonders leicht im Digitalen. Zwischen 2011 und 2023 wurden deshalb 160% mehr in digitale Kanäle investiert. Im gleichen Zeitraum sanken die starken Markeneffekte bei über 1200 Einreichungen beim Effi um 37%. Dass hier etwas schiefläuft, sollte bei diesen Zahlen eigentlich klar sein. Trotzdem geht die Verlagerung ins Digitale ungebremst weiter. Höchste Zeit für schlaue Marketeers aufzuwachen, gegenzusteuern. When everybody zigs, you zag. Und dass das gelingt, dazu möchten wir heute beitragen, mit Expertenwissen. Denn wer nichts weiß, muss alles glauben. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich habe heute zum ersten Mal in dieser Sendung nicht einen Gast, sondern drei. Drei Media-Experten aus drei Generationen und die wissen gemeinsam verdammt viel. Thomas Koch, auch Mr. Media genannt, hat die deutsche Mediabranche über Jahrzehnte mitgeprägt und kennt sie von innen, seit es sie in ihrer heutigen Form gibt. Christian Bachem vom Markendienst erforscht als Strategieberater, welche Wirkung Kampagnen tatsächlich erzielen und hat gerade ein Verfahren in den Markt gebracht, bei dem Media-Pitches nicht mehr über den Einkaufspreis entschieden werden, sondern über die prognostizierte Wirkung. Und Raphael Weiser plant beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband die nationalen Kampagnen. Er bringt die Perspektive derjenigen mit, die sich jeden Tag mit Mediaplänen für ihre Marke beschäftigen. Drei Generationen, drei Perspektiven, ein Thema, das die Branche seit Jahren vor sich her schiebt. Wir zählen, wie viele wir erreichen, aber wir wissen scheinbar zu wenig darüber, was wir bei diesen Menschen tatsächlich bewirken. Herzlich willkommen bei Markenkraft. Thomas, Christian und Raphael, schön, dass ihr da seid.
Hallo!
Genau, der Reihe nach, damit wir nicht übereinander sprechen. Super. Ich hoffe, wir kriegen das mit dem Ton hin für unsere Hörer da draußen. Wir haben uns vorgenommen, sehr diszipliniert zu sein, dass das alles gut funktioniert. Wie immer bei Markenkraft starten wir bei den Menschen, die vor uns sitzen und fragen deshalb als allererstes die klassische Frage, wo ihr aufgewachsen seid und womit ihr dort euer erstes Geld verdient habt und wofür ihr es ausgegeben habt. Vielleicht Raphael, die Erinnerung ist bei dir noch am frischesten. Wie sieht das bei dir aus?
Danke, Olaf, erstmal für die Einladung. Ja, ich bin der Jüngste in der Runde
Und ich komme aus Thüringen, aus der tiefsten Provinz, einem kleinen Dorf. Und dort habe ich mein erstes Geld verdient, so mit 12 oder 13 Jahren, im Sägewerk, also richtig echte körperliche Arbeit, ne? Dort habe ich Paletten von Brettern und Balken und so versandfertig gemacht, eingepackt und viel sauber gemacht natürlich auch. Und du fragst meistens auch, wofür wir das erste Geld ausgegeben haben. Ich habe da gespart zu dem Zeitpunkt. Ich wollte meinen ersten eigenen Laptop haben, endlich selbst Administrator sein an meinem PC und nicht mehr mein Papa. Und genau, da habe ich da alle Jobs bei unserem Geben so wahrgenommen. Sägewerk, Betonwerk und sowas, ne? Und
Ja.
genau, das war so mein
Super. Also
Einstieg.
noch nicht digital sozialisiert in der Jugend.
Nee. Na, also, obwohl, ich habe natürlich schon einen Computer gehabt von klein auf und mich da auch viel mit beschäftigt. Deswegen, ich würde schon sagen, dass ich ein Digital Native bin.
Okay. Christian, wie sah das bei dir aus?
Ich weiß nicht genau, wo in Thüringen Raphael aufgewachsen ist. Ich bin vermutlich 150 bis 200 Kilometer Luftlinie südwestlich davon aufgewachsen, in Hanau in Hessen, am Zipfel der Fulda Gap, diejenigen kennen, die den Kalten Krieg noch live miterlebt haben. Und habe mein allererstes Geld allerdings in Berlin verdient, da nämlich dann als Student, als Mediaplaner in einer wie er ahnte schon, in einer Werbeagentur, in einer Berliner Werbeagentur.
Okay. Und Thomas, erinnerst du dich noch?
Es fällt schwer, aber ich erinnere mich noch. Ich bin in Kanada aufgewachsen und wir kamen zurück nach Deutschland, als ich 13 war. Ich kam aufs Gymnasium, allerdings Englisch war empfand ich als meine Muttersprache. Und ein paar Jahre später, das muss so um 68 gewesen sein, das berühmte Jahr, fing ich an, Songtexte zu verkaufen an die Band, die da entstanden in Dormagen. Weil ich war ja der englischen Sprache mächtig und die nicht. Und deshalb schrieb ich Songtexte. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich so 20 Mark pro Text bekam. Das
Aber,
war unfassbar
ne?
viel Geld, ja.
Ja.
Und ich war mir ganz sicher, ich werde mal ein ganz, ganz großer Popstar. Also ich muss auf die Bühne.
Auf jeden Fall. Ah, das ist ja super.
Und
Ja.
ausgegeben habe ich es natürlich für Schallplatten, ja. Es gab damals noch Schallplatten. Nicht mehr Shellac, ne, möchte ich betonen.
Ja, ja,
Aber
ja.
ja.
Die sind ja wieder im Kommen, ne? Also die Haptik, die verloren gegangen ist, die wird ja jetzt wieder mehr geschätzt. So die großen Aufklappcover, die schönen großen Bilder. Und damit wird auch richtig Geld verdient. Also die sind, glaube ich, in Amerika mittlerweile bei über 1 Milliarde Umsatz mehr wieder. Also ist natürlich nicht viel bezogen auf die Vergangenheitswerte, aber alle Presswerke sind wieder ausgestattet. Dann bleiben wir
Du
bei
bist
dir.
schon mitten in der Überleitung zu den herkömmlichen Medien.
Richtig, genau. So, und deshalb bleiben wir gleich bei dir, weil du natürlich den größten Überblick da hast. Du hast ja die Branche eigentlich mit aufgebaut, Thomas. Was hat dich fasziniert? Wie bist du überhaupt in den Bereich Media gekommen?
Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht, allerdings bei RENK Xerox, das heißt bei einem sehr, sehr modernen Unternehmen, das bereits über Marketing verfügte. Das war eine Besonderheit. Nach dem Ende der Lehre war mir völlig klar, ich muss in eine Werbeagentur. Da gehöre ich hin. Ich schrieb einen herzzerreißenden Brief, so nach dem Motto, ich wäre dann da. Ne? Ihr könnt mich
Ihr
jetzt
könnt mich
haben. Ne?
abrufen.
Ja, genau. Ja. Und also herrlich naiv. Und bekam dann tatsächlich Einladungen, unter anderem von der heutigen Gray Advertising, die eine Stelle zum Mediaplaner suchte, zum Juniorplaner. Und mir war das völlig egal. Media war mir ein Brief mit sieben Siegeln, wie den meisten Menschen heute. Und ich dachte, aber wenn ich jetzt keinen Fehler mache, stellen die mich ein. Dann bin ich in der Werbung. Und so kam ich in die Media.
Ah, super. Danke. Wie war es bei dir, Christian? Du bist ja von der Strategie gekommen, ne? Also es ist ja nicht klassisch der Mediaweg, aber beschäftigt sich heute viel mit Medien.
Absolut, ich gehe da gleich drauf ein, aber es tut mir leid, Thomas, wir kennen uns jetzt seit über 30 Jahren oder seit 30 Jahren und du hast gerade ein komplettes Synapsenfeuerwerk bei mir ausgelöst mit dem Hinweis auf Songtexte und Vinylschallplatten und Rank Xerox, weil die wahrscheinlich beste deutsche Platte, Monarchie und Alltag von den Fehlfarben, Peter Hein, der hat ja auch bei Rank Xerox gearbeitet in einem Bürojob. Ich weiß nicht, ob du ihn jemals kennengelernt hast, aber sorry, das musste jetzt einfach sein. Das hat gerade, ich dachte, ich höre nicht richtig.
Grüße gehen raus an Karl-Frank Westermann, ehemaliger Keyboarder von Fehlfarben ne, und uns im Markenbereich auch bekannt.
Ich kam tatsächlich gar nicht so sehr von der Strategie. Ich habe mich in die Strategie reinentwickelt. Ich habe tatsächlich angefangen als Mediaplaner. Erst in einem Praktikum, das war mein Studentenjob, dann später, nachdem ich in den USA studiert hatte, bin ich dann übernommen worden von derselben Agentur und musste aber auch schnell feststellen, dass Mediaplanung ziemlich langweilig ist, wenn man das lange macht, sorry Thomas, und bin dann glücklicherweise nach einem weiteren Aufenthalt in den USA, da war ich eine Weile in New York, habe auch dort ein bisschen Media gemacht, zurückgekehrt nach Berlin 1995 und dann kam das Digitale. Und das hat mich gepackt, das hat mich vorher schon gepackt. Und da bin ich dann in die Strategie reingegangen und habe letztendlich Beratung für Werbekunden, Marketingkunden geleistet oder entwickelt und mit aufgebaut und war dann weg von dem klassischen Media-Thema. Es hat mich aber nie losgelassen.
Spannend. Und bei dir, Raphael, wie bist du zur Mediastrategie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands gekommen? Oder zur Mediaplanung, du bist ja in der Mediaplanung tätig.
Genau, richtig, ja. Ich habe während meines Studiums, als ich meine Thesis geschrieben habe, ein Buch in die Hand bekommen von Jung von Matt und da ging es um den Agenturalltag. Und ich habe das gelesen und gleich gefressen und habe gedacht, boah, die haben ja den ganzen Tag nur Spaß, ne?
Berichte aus dem Aquarium.
In der Werbeagentur müsstest du arbeiten, ne? Und da habe ich geguckt, was sind die größten Werbeagenturen in Deutschland, habe drei Bewerbungen geschrieben, einmal Jung von Matt, einmal Serviceplan und die dritte, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und bei Serviceplan hat es dann geklappt, ich habe mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und haben dann gemeint, bei der Planet Media wäre ich am besten aufgehoben und dort habe ich dann das Handwerkszeug des Mediaplaners gelernt. Größtenteils auf Racket, also FMCG, Durex, Vanish, Finish, Sakrotan, Airwick und so. Und habe dort gelernt, wie man State of the Art Mediaplanung macht in einem für einen großen Konzern. Und genau, bin dann irgendwann 2021 zur Sparkassenfinanzgruppe gewechselt. Und jetzt mache ich die nationalen Sparkassenkampagnen.
Und ihr alle drei, erinnert ihr euch noch an eure letzte Entscheidung, die ihr gefällt habt, wo die Marke den Ausschlag gegeben habt? Was war das?
Ja, ich habe meine Schreibtischlampen hier erneuert. Und weil die sind irgendwie in die Jahre gekommen und ich habe dann gesucht, stolperte mal wieder im Leben über Artimede, so heißen die, ne, die Lampenmarke, und dachte mir, ja, genau sowas will ich wieder haben. Zack. Und habe also nicht lange gefackelt. Da hat auch kein Google dabei geholfen und kein AI-Agent und ich habe einfach gesagt, jawohl, das ist die Marke, die ich haben will.
Bei mir war es deutlich profaner. Ich habe am Samstag im türkischen Supermarkt meines Vertrauens mir wieder Kaugummis gekauft und stand tatsächlich kurz vor der Frage, ob ich nicht mal was anderes ausprobieren will und habe dann doch wieder zu Wrigley's gegriffen, einer ganz speziellen Sorte dort, weil ich die qualitativ immer noch am besten finde, obwohl sie schweineteuer geworden sind. Also es waren tatsächlich bewusste Markenentscheidungen.
Cool. Und bei Raphael?
Ich glaube, ich bin gar nicht so ein großer Markenkäufer, aber wo ich wirklich drauf Wert lege, das sind Musikinstrumente, ne, oder Audiotechnik, ne, und da habe ich meine letzten Plattenspieler natürlich bei Technics gekauft, weil die dafür bekannt sind, dass sie einfach die besten machen, die am stabilsten laufen und genau.
Ja, und da haben wir ja hier in den drei Berichten eigentlich das, worum es geht. In Momenten des Bedarfs eine Erleichterung spüren und ein gutes Gefühl im Bauch erzeugen. Und dazu spielt ja Media irgendwie eine Rolle. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesagt, eigentlich Media, das ist ja auch so ein bisschen wie Jonglieren, ne? Also ein Jongleur hat auch immer begrenzte Ressourcen zur Verfügung und muss die Dinge so kombinieren, dass zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort der richtige Impuls gesetzt wird und damit das System als Ganzes irgendwas produziert, was die Menschen gerne sehen und dann im besten Fall auch im Gedächtnis behalten. Obwohl 3/4 aller markenbildenden Kontakte, das wissen wir aus unseren Brand Experience Messungen, keine werblichen Kontakte sind und nichts mit Media zu tun haben, ist aber Media trotzdem zentral, um diese Erwartung zu wecken, ne? Also um die Gedächtnisspuren lebendig zu halten. Und Werbung ist dabei ja eigentlich auch eine schwache Kraft, aber man muss sich immer in Erinnerung rufen, dass die Schwerkraft auch eine schwache Kraft ist physikalisch, aber die ganze Welt eigentlich so aussieht, wie sie aussieht, weil die Schwerkraft da ist. Also irgendjemand in England hat es mal gesagt, Werbung, die Kraft von Werbung ist, jemanden mit einer Feder zu verprügeln. Das ist so der Vergleich. Muss man relativ oft auf die gleiche Stelle hauen. Aber deshalb würde ich gerne eine Runde jetzt eröffnen, und zwar, was ist aus eurer Sicht die eigentliche Aufgabe von Media im Markenaufbau, um das, was ihr gerade alle beschrieben habt, ob das jetzt Technics ist, ein Kaugummi oder eine Lampe, am Schluss eben diese Entscheidungen zu erzeugen. Was was ist es ausdrücklich nicht? Christian, vielleicht hast du Lust zu beginnen.
Ja, ich fühle mich gerade ein wenig von dieser Frage überrumpelt, obwohl sie vergleichsweise profan klingt, es im Zweifel aber vielleicht gar nicht ist. Ich würde sagen, Media ist der Versuch, diese vielen Markenkontakte, von denen du gerade gesprochen hast, von denen eben ein Großteil gar nicht über Media vermittelt wird, sozusagen nicht zufällig zu gestalten. Das heißt, hier eine Struktur und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass diese Kontakte dort stattfinden und mit dem stattfinden, mit dem sie aus Sicht der Marke oder des Werbungtreibenden stattfinden sollen, um darüber natürlich die entsprechenden Ziele zu erreichen. Und diese Ziele können ja vielfältig sein. Wir werden noch über Wirkung sprechen. Aber tatsächlich eben, du hast es gerade sehr schön Spuren genannt. Es können Spuren sein, es können auch ein paar andere Dinge sein. Und wenn du gerade von schwachen Kräften gesprochen hast, nämlich der Gravitation, der Schwerkraft, es gibt ja noch viel schwachere Kräfte, nämlich den Erdmagnetismus, der aber trotzdem dafür sorgt, dass viele Tiere, Fische, Vögel sich daran orientieren, eine Kraft, die wir gar nicht als Menschen wahrnehmen. Also da will ich auch noch mal mit diesem Sprachbild oder mit diesem Bild darauf einzahlen, dass es tatsächlich nicht immer mit dem Holzhammer sein muss, sondern dass es eben wirklich schwache Kräfte sein können, die den Ausschlag geben oder die eine Orientierung bieten.
Solange sie kontinuierlich immer ausgerichtet sind. Wenn der Nordpol immer woanders wäre, hätten die auch Probleme. Und das ist auch eine Parallele zur Markenführung. Du sagst im Vorgespräch, hast du aber eine Sache gesagt, die, als wir über diese Jongliermetapher gesprochen hast, das ist mir so hängen geblieben. Du hast gesagt, heute fallen ja Bälle nicht nur runter in der Medienplanung, sondern teilweise werden bestimmte Bälle gar nicht mehr in die Hand genommen. Was meinst du damit konkret?
Ja, damit meine ich konkret, dass Medienplanung aus meiner Perspektive, und ich vermute, Thomas teilt sie, bei Raphael bin ich gespannt, sehr stark von auch den eigenen Erfahrungen, und das war wahrscheinlich in der Vergangenheit immer so, derer getrieben ist, die sie verantworten. Das heißt, entweder die Werbungtreibenden, die Marketing- und Medienentscheider dort und natürlich auch auf Seiten der Medienagenturen, die Planer und die Umsetzer. Und damit meine ich, dass das eigene Mediaverhalten und Medienverhalten, dass das übertragen wird auf die Grundgesamtheit, was dann dazu führt, dass zum Beispiel heute in ganz vielen Plänen, aber auch in ganz vielen Planungstools TV gar nicht mehr standardmäßig auftaucht, sondern sozusagen als Option dazu gebucht wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, kein Wunder, weil die Reichweiten von Fernsehen haben ja massiv nachgelassen und viele gucken kein lineares Fernsehen mehr. Alles richtig. Dennoch werden dort bestimmte Trends und Tendenzen massiv überschätzt. Also sozusagen der Tod des Fernsehens, der, ich glaube, seit 30 Jahren prognostiziert wird, hat immer noch nicht stattgefunden. Und gleichzeitig gibt es eine Überbetonung, Übergewichtung, du hast es in deinem sehr, sehr schönen Intro ja kurz angeschnitten, des Digitalen. Sprich, es werden die Bälle liegen gelassen, die man selber nicht kennt, die man selber nicht wahrnimmt, die man selber nicht erlebt. Und es werden die Bälle hochgehalten und auch sehr minutiös dort mitgespielt, mit denen man sich selber wohlfühlt. Und das ist aus meiner Sicht eine Unwucht und auch ein Problem.
Das ist sehr schön beschrieben. Thomas, was ist aus deiner Sicht Aufgabe von Media und in dieser Jongliermetapher, wenn du da drin was siehst? Ist kein Zwang.
Bei dem, was wir hier gerade besprechen, kommt mir der Begriff Fingerspitzengefühl. Mhm. Mit Kräften und Magnetismus und also Mediaplanung. Jede Marke befindet sich in einer anderen Situation. Deshalb gibt es keine zwei gleichen Briefings auf dieser Welt. Aber alle Mediapläne sehen gleich aus. Da liegt der Fehler begraben. Wenn man eine Media, worin Mediaplaner richtig gut sind, ist, wenn man ihm sagt, ich habe 2,5 Millionen Euro für Fernsehen, mach mir einen Fernsehplan. In der Zielgruppe 30 bis 49. Darin sind die richtig super, ja. Worin sie unfassbar schwach sind, ist aus einem Briefing einen Mediamix zu gestalten. Weil, wie komme ich denn auf 2,5 Millionen? Fernsehen. Und warum spielt TikTok in so vielen Mediaplänen heutzutage eine Rolle? Was hat man sich denn dabei gedacht? Und nach welchen Kriterien, nach welchen Regeln gestaltet man einen individuellen Mediamix? Das ist strategisch verloren gegangen. Das gibt es heute gar nicht mehr. Also wenn man heute Mediaagenturen präsentieren lässt, erlebt man das nicht mehr. Und das führt dann zu tatsächlichen Einbrüchen bei Marken. Wir haben sehr viele Beispiele. Wir haben ein ganz prominentes, das ganz aktuell ist, nämlich von dieser Woche. Nivea verliert 7% Umsatz. Ja, also 7% sind eine Katastrophe für eine Marke. Ja, das darf überhaupt nicht passieren. Und da würde man sich natürlich fragen, woran liegt das? Ja, am Mediaplan. Ne? Das ist ganz einfach. Die Beiersdorfer haben gesagt, 2022, sie setzen zunehmend auf die direkte Ansprache der Kunden, ohne Umwege über Handel und klassische Werbemedien. Das heißt also, vor 4 Jahren sind sie bewusst aus den klassischen Werbemedien ausgestiegen, also aus öffentlicher Werbung. Und da gibt es noch eine zweite Meldung, immer mehr Social-Media-Kanäle wie TikTok, mit denen wollen wir kommunizieren, da wir dort unsere Zielgruppen mittlerweile am besten erreichen. Wer auch immer das gesagt hat, gehört gefeuert, ne, bei Beiersdorf, ne, schönen Gruß. Es war falsch. Sie erreichen mit diesem Mix an Medien, erreichen sie ihre Zielgruppen eben nicht. Sie verlieren Umsatz und ich hoffe, sie lernen jetzt daraus, eine Mediastrategie zu entwickeln, die abgeleitet ist aus den Zielen und die dann entsprechend auch einen anderen Mediamix hat.
Ja, das passt ja auch zu der Beobachtung, dass nicht der ganze Markt in der Krise ist. Also der Hautpflegemarkt ist nicht in der Krise. Es gibt viele andere Marken, die da wachsen. Und auch innerhalb des Hauses von Beiersdorf. Also Eucerin steht ja auch gut da. Es ist speziell Nivea. Und es wiederholt eigentlich das, was wir bei Nike auch beobachten konnten. Nach der Übernahme von dem CEO, der ja von eBay kam und sagte, ja, wir machen jetzt nur noch Direct-to-Consumer-Geschäft. Wir müssen mit den Leuten auf Augenhöhe, gab es auch mal jemand, der sagte, Menschen wollen nur noch auf Augenhöhe mit ihren Marken kommunizieren, ne? Und unterbrechende Push-Werbung wollen sie nicht mehr sehen. Ja, sehr interessant. Aber da direkt mal nachgefragt, ist das eine Frage der Ausbildung oder der Anreize? Was würdest du dazu sagen? Dass solche Entscheidungen fällen.
Das ist tatsächlich eine Frage des Intellekts. Oh. Denn ich muss, ja. Mhm. Wir wollten ja Tacheles reden hier, ne?
Ja, wir sprechen. Wir sind ja unter uns.
Wenn ich die Marketingproblematik eines Unternehmens, einer Marke erlebe und so ein Briefing lese, dann muss ich daraus für den Kunden verständlich eine Strategie ableiten. So, und diese Strategie bedeutet zum Beispiel zu sagen, wie viel Öffentlichkeit bekommt denn die Marke? Ja? Welche Bedeutung hat Reichweite? Und zwar eine Reichweite, die messbar auch Menschen erreicht, ne? Und nicht wie bei TikTok zu bis zu 97% Bots, ne? Weil das sind keine menschlichen Kontakte, die meinen wir nicht. Wir meinen Kontakte mit richtigen Menschen. Und daraus entsteht ein Konzept, ein Mediakonzept. Christian hat das vorhin angedeutet. Dieser Weg von der Strategie hin zu diesem profanen Mediaplan, der tatsächlich richtig langweilig ist zu gestalten, ja, weil wenn ich die Strategie habe, dann purzelt der Mediaplan ja fast von automatisch daraus. Und ja, da ist was verloren gegangen. Das hat was mit Ausbildung und mit Intellekt zu tun und mit Kreativität und all diesen wunderschönen Dingen.
Ich glaube, es hat noch mit was Weiterem zu tun. Und ich würde sagen, Wunschdenken. Und ich denke, dieses Beiersdorf-Nivea-Beispiel, als auch das Nike-Beispiel, da geht es quasi um Folgefehler, weil Thomas, du hast es ja gerade vorgelesen. Also Beiersdorf glaubte, ihre Zielgruppen über neue Kanäle besser erreichen zu können. Und ich glaube, der Fehler oder der Gedanke dahinter ist, dass man sich eine Wunschzielgruppe gedacht hat, was nicht die heutige Verwendergruppe ist und auch nicht die traditionelle Verwendergruppe, sondern jünger und moderner und hipper. Und tatsächlich gibt es in diesem Pflegemarkt ja Marken, die rasant gewachsen sind auf niedrigem Niveau, die über sogenannte Creator und so weiter befeuert wurden. Und ich vermute, dass man das ganz sexy fand, dort in Hamburg und gesagt hat, so müssen wir das auch machen. Und dann kommt das ins Spiel, was du sagtest. Also aus diesem Wunschdenken heraus kam dann mangelnder Intellekt hinzu, nämlich einfach mal nachzudenken, ob das eigentlich alles zueinander passt. Und es passt natürlich nicht zueinander. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass du schon damals, als Beiersdorf das verkündet hat, gesagt hat, Freunde, das würde in die Hose gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt alle hier im Nachhinein schlaumeiern, sondern es gab schon welche, und du gehörst, glaube ich, dazu, die das damals prophezeit haben, und jetzt ist es eingetreten. Ja.
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass dieses Beispiel die Branche richtig aufschreckt, ja, weil das vorherzusagen, dass das in die Hose geht, das bedarf nicht sehr viel Erfahrung. Das ist ganz einfach, ja. Ich möchte, dass jetzt 1000 Marketingleiter an ihre Mediapläne gehen und gucken, ob sie auch den gleichen Fehler machen, weil Christian, was du da gerade sagst, bedeutet ja, die meisten meiner Käufer und Verwender sind über 45, 50. Das ist nun einmal so in diesem Land, ja. Und die kann ich nicht komplett, ich kann nicht die Hälfte meiner Zielgruppe wegwerfen.
Wir sind ja ein Bildungspodcast, deshalb halten wir hier jetzt mal einen wichtigen Punkt gerade fest, weil was ihr da gerade beschrieben habt, ist ja sozusagen der Fokus auf sexy, stark wachsende Marken, die prozentual sehr stark wachsen. Und der Marktführer verwechselt das mit der Strategie, die er braucht. Also ob wir eine Challenger-Strategie haben, ist eine andere Geschichte, wo ich Gedächtnisspuren eher sozusagen pflegen muss und wiederbeleben muss, als aufbauen oder in der Nische halt stark werden. Und eine Marke, die ihr nennt, zum Beispiel Dermasens, die ja im Apothekenvertrieb sind, die sind zum Beispiel sehr erfolgreich mit dieser Creator-Strategie. Und das heißt aber noch lange nicht, dass das übertragbar ist dann auf so jemanden wie den Marktführer. Super, das war schon mal toll. Jetzt, Raphael, ich sehe ihn schon sozusagen ganz, ganz nervös werden. Jetzt die Perspektive, du hast im Vorgespräch, hast du bei der Jongliermetapher gesagt, ja, okay, mit den drei Bällen begrenzten Ressourcen, aber heute sind ja viel mehr Bälle da in der Luft. Ja, die Zahl der Optionen, das hat dann durch die Planung unübersichtlicher gemacht. Aber jetzt würde uns deine Perspektive interessieren auf die Rolle von Media und die aktuelle Situation.
Also erstmal zurück zur Rolle von Media. Ich erkläre das immer so: Wir in der Media, wir sind der Logistiker der Werbung. Wir steuern den Transport der Botschaft zur Zielgruppe. Und um auf eure Punkte einzugehen, Christian und Thomas, ich finde trotzdem, Social Media hat als Mediengattung auch seine Berechtigung, aber jede Mediengattung hat auch einen bestimmten Zweck und erfüllt auch eine bestimmte Kommunikationsleistung irgendwo im Funnel. Ne? Wenn ich ein bestimmtes will, dann gibt es eine bestimmte Gattung, die dafür sehr gut ist. Und Social Media hat auch seine Berechtigung, besonders auch im Mid-Funnel, irgendwie um mehr Informationen zu vermitteln und so. Ne? Trotz alledem, ne, hat man auf Social Media immer sehr flüchtige Kontakte. Ne? Also Kontakte, die schnell wieder verpuffen. Kontakte, denen nur sehr kurze aktive Aufmerksamkeit gewidmet wird und die dadurch auch nur sehr kurz abgespeilt werden im Kopf. Ne? Trotzdem ist es immer noch sehr gut, um junge Menschen zu erreichen. Die jungen Menschen sollte man aber trotzdem auch immerhin weiterhin noch mit Bewegtbild erreichen. Zum Beispiel, die gehen ins Kino, die schauen Streamingdienste. Ne? Die Kontakte sind natürlich etwas teurer, auch teurer als im TV, aber die wirken deutlich länger, die bleiben deutlich länger abgespeichert. Die kreieren Gedächtnisspuren, die später noch abgerufen werden können. Und ich glaube, zusammen im Mix ist auch Social Media weiter relevant, trotzdem natürlich als ein kleinerer Teil als lang wirkende Medien, wie zum Beispiel in TV, Streaming, Kino und andere Geschichten.
Da gibst du uns ja das Sprungbrett fürs nächste Thema, nämlich du hast die gerade gesagt, die müssen wirken, ne? Und diese Wirkung, also der Kanal auch wirkspezifisch, also jeder Kanal wirkt anders in verschiedenen Phasen etc. Das bereitet uns ja jetzt die Diskussion, also was ist das denn eigentlich, Wirkung? Also wenn wir über Wirkung sprechen. Christian, du hast mir diese wunderbare Geschichte erzählt auf dem Kongress. Du hast gesagt, ich musste erklären, dass Wirkung mehr ist als Klicks. Vielleicht starten wir deshalb mit dir, was du ihm dann erklärt hast.
Naja, ich habe versucht zu erklären, es ist mir am Ende, glaube ich, auch gelungen. Und für mich war diese Episode, ist jetzt einige Jahre her, wirklich sehr heilsam, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man gar nicht sich im Klaren ist, welche Wirkungsdimensionen es gibt. Und ich versuche das immer so ein bisschen aus der Wissenschaft her abzuleiten. In der Wissenschaft spricht man von kognitiver Wirkung, von affektiver Wirkung und von konativer Wirkung. Mindestens das letzte Wort muss man wahrscheinlich im Duden nachschlagen. Kognitiv, das ist das, was im Kopf stattfindet. Das sind genau die Gedächtnisspuren, von denen du gesprochen hast. Da geht es um Lernen, um Wissen, um Verstehen. Affektiv, das ist das, was auf der Gefühlsebene, also im Herzen, ne, ich sage dann immer Hirn, Herz, ja, Herz ist affektiv. Da geht es um Zuschreibungen, Imagezuschreibungen, da geht es um Präferenzen, da geht es um Beliebtheiten etc. Und dann gibt es noch das Konative, das ist die Hand sozusagen, das ist handlungsorientiert. Das beispielsweise ist der Klick. Es kann aber auch der unmittelbare Lauf in den Supermarkt sein, um etwas sofort zu kaufen, was man irgendwie, was erwerblich begegnet ist. Also es gibt diese drei voneinander durchaus trennbaren Dimensionen, die natürlich sich gegenseitig auch verstärken können oder auch zum Teil voneinander abhängig sind. Aber es ist erstmal clever, die zu trennen und sich klar zu machen, auf welcher Ebene will ich denn Wirkung erzielen? Spätestens dann, wenn ich, Thomas hat es angesprochen, Briefing, ganz viele Briefings sind unscharf und ganz viele Briefings vermengen genau diese Wirkdimensionen. Ja, da will man einerseits die Markenbekanntheit steigern, dann will man gleichzeitig die Präferenz steigern und man will noch Abverkäufe erhöhen. Kann sein, dass das alles gelingt. Das sind genau jetzt diese drei Wirkdimensionen, die da angesprochen werden. Kann aber auch sein, dass das in dieser Summe zumindest kurzzeitig oder kurzfristig vielleicht gar nicht möglich ist. Wie auch immer, es ist, glaube ich, wichtig, sich überhaupt über diese Wirkdimensionen und deren Konsequenzen erstmal klar zu werden.
Thomas, da klingt ja schon dieser Konflikt, ja, zumindest Spannungsfeld zwischen Aktivierung und Marke durch. Magst du da mal deinen Blick mit uns teilen? Warum wird das so oft als konträr gesehen und ist es richtig, das so zu sehen? Und wie spielen Medienentscheidungen da hinein?
Weißt du was? Wir schalten immer so gerne in unserer Branche den gesunden Menschenverstand ab. Warum wir den an der Garderobe abgeben, keine Ahnung. Es geht hier, die Frage, die du stellst, beantwortet sich über Ursache und Wirkung. Und das ist eigentlich einigermaßen klar. Wenn mich hat mal bei einem sehr netten Abendessen die Chefmarktforscherin eines der größten Werbungtreibenden dieses Landes gesagt, wo ich sie neben mir sitzen habe, habe ich eine Frage an sie, was ist der wichtigste KPI überhaupt auf der ganzen Welt? Und da habe ich gesagt, die Frage kann ich echt beantworten. Schauen Sie bitte in Ihr letztes Briefing hinein, da steht unter Media, unter Marketingziel ein Satz. Irgendwas mit Umsatz, Marktanteil, weiß der Teufel was, ne? So, das ist unser KPI. Das ist der wichtigste KPI. Jetzt müssen wir, und das hat ja in 99% aller Fälle irgendwas mit Umsatz und mit Geld verdienen zu tun. Jetzt müssen wir Medialeute uns fragen, welche der Maßnahmen, die ich ergreife, haben welchen Einfluss darauf? Welche Bedeutung hat Reichweite? Welche Bedeutung hat eine Kontaktverteilung? Und. Also all das, unsere Spielwiese, ja? Und wenn ich diese Fragen klar beantworte, ne, dann würde ich zum Beispiel bei Nivea sagen, Nivea, du brauchst eine dauerhaft hohe Reichweite. Wenn du diese Marke, diese 100 Jahre alte Marke am Leben halten willst, musst du stärker werden als jede digitale Marke, die um die Ecke kommt. Ja? So. Also, erster Punkt ist dann wahrscheinlich Reichweite bei Nivea. Und das haben die vernachlässigt, weil wenn ich auf die digitalen Kanäle setze, habe ich ja nur eine Reichweite von 40%. Ne? Die Hintergründe erspare ich uns jetzt. Aber ist so. Ne? Ich hab keine Reichweite. Da meldet sich gleich Raphael zu Wort. Übrigens, Raphael, ich bin auch ein großer Freund von Social Media, aber Social First ist immer die falsche Antwort. Ja? Wir haben auch nie gesagt, Zeitungen First oder Fernsehen First oder irgendwas First. Wir haben einen Media-Mix gestaltet, ne? Und nicht irgendein Medium in den Vordergrund geschoben. Olaf, beantwortet das deine Frage?
Ja, wunderbar, wunderbar.
Ja,
Aber Raphael kann da direkt einhaken.
Ich würde da gerne einhaken, genau. Also bei dem Punkt Reichweite und wir brauchen mehr Reichweite, das finde ich richtig gut. Denn meine Sicht auf Werbung ist folgende. Werbung ist ein territorialer Kampf um Regionen im Kopf der Konsumenten. Und wir versuchen, unsere Marke mit Bedarfsmomenten zu linken. Zum Beispiel, dass Leute an uns denken, wenn sie einen bestimmten Bedarf haben. Sogenannte
Plattenspieler zum
Critical
Beispiel.
Entry Points, genau. Und unsere Konkurrenten, die machen das auch, ne? Die versuchen auch ihre Marken mit diesen Bedarfsmomenten zu verlinken und sie überschreiben dabei die Gedächtnisspuren von uns. Deswegen müssen wir ständig werben, deswegen müssen wir ständig Werbedruck aufbauen, ständig Reichweite haben, um im Kopf der Konsumenten präsent und relevant zu sein, sodass sie an uns denken, wenn sie vorm Regal stehen oder einen gewissen Bedarfsmoment haben.
Das ist ein guter Punkt, weil das ist ja, also das, was du gerade beschrieben hast, ist Reichweite im Kopf. Und die Grundlage dafür ist ja unter anderem Aufmerksamkeit, was jetzt in den letzten Jahren noch stärker diskutiert wurde. Ist das jetzt sozusagen, vorher war ja nur die gemessene, technisch gemessene Reichweite, und jetzt wird darüber gesprochen, wie schaffen wir es, das Ganze in Aufmerksamkeitssekunden umzurechnen. Ist das eine belastbare Währung aus eurer Sicht in der Mediaplanung schon oder ist es jetzt aktuell eher so eine Trend-Buzzword-Diskussion, die nicht operationalisierbar ist?
Also ich
Sorry.
finde,
Kurz, ja,
ja,
genau.
sehr.
Kurz mal Raphael, dass er, ne, er hat das ja so täglich im, er ist ja sozusagen der Empfänger dieser Botschaften, auch von Mediaagentur mit Sicherheit. Wir liefern jetzt hier Aufmerksamkeitssekunden und nicht mehr gemessene Reichweite.
Also ich finde das einen sehr, sehr spannenden Ansatz, ne? Vorangetrieben natürlich von der Carol Nelson Field, die das als neue Mediaplanungsmetrik etabliert hat. Wenn ein Mensch mehr aktive Sekunden Aufmerksamkeit einer Werbung widmet, ist die Tendenz hoch, dass diese Botschaft auch lange im Kopf verankert wird und dann auch erinnert werden kann. Und sie hat da auch eine tolle Korrelation nachgewiesen von aktiver Aufmerksamkeit und dann Business-Effekt, so dass Leute sich für eine Marke entscheiden. Gleichzeitig gibt es von dieser Theorie aktiver Aufmerksamkeit natürlich auch noch eine Kehrseite. Es gibt ein ganz tolles Buch von Robert Heath, 2001, The Hidden Power of Advertising. Und da beschreibt er sehr gut nachvollziehbar, dass auch passive Aufmerksamkeit oder semi-aktive Aufmerksamkeit, wie man sie zum Beispiel beim Autofahren hat oder so, dazu führt, die intuitive Markenwahl voranzutreiben. Ne? Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum Out-of-Home so gut funktioniert. Ne? Die meisten Out-of-Home-Kontakte, die wirken aus dem Augenwinkel, ohne dass man da aktiv hinschaut. Auch oft ohne, dass Leute sich da bewusst daran erinnern können, dass sie die gesehen haben. Und trotzdem schafft das so ein gewisses schafft das so eine gewisse Vertrautheit, sodass die Marke dann gewählt wird, wenn man vorm Regal steht. Also ich glaube, beide Konzepte
Gut.
haben was für sich, aktive und passive Aufmerksamkeit. Und genau.
Da nur, er hat das damals sehr, sehr schön illustriert am Beispiel von O2, die ja mit den Plakaten geworben haben, mit dem blauen Verlauf im Hintergrund und den Luftblasen und eigentlich komplett ohne echte Botschaft. Einfach nur O2 can do. Aber er konnte nachweisen, dass auch die funktionale Erwartung gegenüber der Marke durch die Kampagne stark gestiegen ist, obwohl die Leute sich überhaupt nicht daran erinnern konnten, dass sie so eine Werbung gesehen haben. Also ein ganz interessanter Diskussionsbereich. Trotzdem sind die Forschungen von Karen Nelson Field natürlich sehr auch valide, dass diese aktive Aufmerksamkeit mit dem Abruf der Gedächtnisspuren zusammenhängen. Was ist dein Blick darauf, Christian?
Mein Blick darauf ist, dass die Diskussion um Aufmerksamkeit oder Attention, wie es natürlich dann neudeutsch heißt, im Grunde das Dilemma der Mediaplanung deutlich macht. Mediaplanung in den Jahrzehnten zuvor, da war im Grunde die Aufmerksamkeit planerisch eingepreist. Das heißt, man wusste, welche Aufmerksamkeit einer Eckfeldanzeige zuteil wird oder ein Eintel 4C. Heute brauchen wir Kennzahlkonstrukte und auch Messkonstrukte, um insbesondere im Digitalen in irgendeiner Form abbilden zu können, vielleicht auch nachweisen zu können, wie wertig denn ein solcher Kontakt ist. Weil wir haben Bot-Traffic, wo dann gar kein menschlicher Kontakt stattfindet. Wir haben extrem flüchtige Kontakte mit sehr kurzen Aufmerksamkeitsspannen. Und ich bin da sehr zwiespältig, weil es ist bestenfalls ein Treiber, wenn überhaupt, diese Aufmerksamkeit, auf genau die Punkte, die wir ja schon angesprochen haben. Ich fürchte aber, dass das so ein bisschen Goodhart's Law ist. Das heißt, da wird eine Kennzahl geschaffen und in dem Moment, wo auf sie optimiert wird, wird sie eigentlich nicht mehr nützlich, weil wir werden jetzt sehen, dass natürlich alle möglichen Vermarkter mit allen möglichen Werbeformaten kommen und irgendwie belegen wollen, wie toll da die Aufmerksamkeitswerte sind. Und dann nivelliert sich das ganze Spielfeld wieder. Also, wie ihr merkt, ich bin da ein bisschen zwiespältig bezüglich dieser Wertigkeit dieser Aufmerksamkeitskennzahl oder des Konstruktes.
Aber das ist ja der spannende Punkt, wo ich als Mediaplaner meinen Punkt machen kann, ja. Wir haben tatsächlich eine Situation erreicht in dieser Branche, wo ein Kritiker wie Bob Hoffman uns daran erinnern muss, dass eine Anzeige gesehen werden muss, bevor sie wirken kann. Ja, das ist das intellektuelle Niveau unserer Branche heute, ja. Das heißt aber doch, dass ich als Mediaplaner mich fragen muss, wie hoch ist denn verdammt nochmal die Aufmerksamkeit für die Botschaft in diesem Augenblick, bei diesem Medium, in diesem Zusammenhang? Ja? Und wenn ich das beantworten kann, und das ist sehr, sehr individuell, weil das hängt ja von der Zielgruppe ab und dem Marke und bla bla, dann mache ich unterscheide ich mich von anderen Mediaplanern. Ja? Weil jetzt steige ich ins Intellektuelle ein und mache einen Unterschied. Und diese Aufmerksamkeitsdebatte, die ist ganz, ganz wichtig, weil wir sie vergessen haben, 20 Jahre
Ja,
lang.
Thomas, aber du hast jetzt gerade das Ganze intellektuell beantwortet, nämlich du hast jetzt vor deinem geistigen Auge eine Mediaplanerin, die diese Entscheidung trifft. Was aber ja faktisch passiert, ist, dass diese Aufmerksamkeitskennzahl zu einem Messkriterium wird von irgendwelchen technischen Dienstleistern, damit im Zweifel diese Entscheidung gar nicht im Vorfeld getroffen wird, sondern damit sie im Nachhinein gerechtfertigt wird. Das heißt, da wird irgendein Mediaplan, ich sage jetzt mal, zusammengewürfelt oder über ein Planungstool zusammengestochert, in dem Fall jetzt größtenteils digital, weil dafür braucht man diese Attention Scores. Und im Nachhinein kriege ich dann irgendeinen Kennwert, der sagt, ja, war ja gar nicht so schlecht, oder im Gegenteil, war ja alles ganz super. Und dann lege ich mich wieder hin. Also diese intellektuelle Auseinandersetzung, von der du gerade sprichst, die sehe ich auch, aber die sehe ich nur, ja, imaginär. Die hat nämlich früher stattgefunden, wo ich mich wirklich gefragt habe, ist jetzt die Eckfeldanzeige zu den Kosten, die da eingepreist sind, Aufmerksamkeit stärker als 1/4C? So, das geht heute natürlich gar nicht mehr, weil alles zu komplex ist und zu vielfältig. Aber das ist ja eine Komplexität, die man sich auch selber, der man sich hingegeben hat. Ja. Und so gesehen bin ich da, wie gesagt, sehr skeptisch oder zwiespältig.
Was wir festhalten können, also aus all den Perspektiven, ob das jetzt implizit ist, müssen wir aber Spuren im Gedächtnis hinterlassen. Also wir müssen entweder explizit abrufbare Informationen zu bestimmten Dingen oder implizite Spuren, die auch affektiv ne, sich übersetzen in ein Grundvertrauen, in ein Gefühl gegenüber der Marke. Das heißt aber eigentlich, dass wir auf diesen Dimensionen auch die Mediawirkung einer Kampagne messen müssen. Das heißt also auf beiden Ebenen. Das eine ist explizit sozusagen abmessen, woran können sich die Leute wirklich erinnern, aber genauso diese affektive Reaktion, das spricht also auch für die Messung dann auch eher durch implizite Reaktionszeitmessungsverfahren etc. Das heißt, da haben wir einen Punkt, den wir festhalten können. Wirkung können wir nicht auf einer Dimension alleine erfassen. Jetzt habt ihr schon viele kritische Punkte gesagt, weil jetzt lass uns doch mal kurz beschreiben, was ist denn aus eurer Sicht, aus euren drei Sichten gerade, was läuft denn schief? Weil das, was schief läuft, ist, glaube ich, offensichtlich. Aber was ist so die blutende Wunde? Was da, die Klickzahlen sind riesig, ja, wir erreichen mehr Menschen, wir haben mehr Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, noch und nöcher, alles ist doch großartig. Aber warum ist es irgendwie doch nicht? Ja, weil wir kriegen nicht das Gleiche raus, was wir uns erhoffen aus den Investitionen. Thomas, du hast mal von einem Mediachef erzählt, im Vorgespräch, der irgendwie 100 Millionen verantwortet und kurz davor war, aufzugeben, weil er so gefrustet war. Teil doch mal mit, ohne Namen zu nennen, was den denn so gefrustet hat.
Es sind die Wunden. Die Zahl der Wunden ist inzwischen so groß, dass ich ihnen nicht mehr ausweichen kann. Ja, ich fall von einem Loch ins nächste. Und der Christian hat da eben einen wichtigen Hinweis gegeben. Es ist eine Toolgläubigkeit entstanden. Ja? Ich erlebe ja alle Mediaagenturen, die es in Deutschland gibt, in Pitches und allen in der Zusammenarbeit, und kann das hier schon vergleichen. Die Leute arbeiten an Tools. Sie sehen ein Briefing oder eine Frage des Kunden und geben diese Frage in ihr Tool ein und erwarten, dass das Tool diese Frage beantworten kann. Das heißt, es kommt gar keine intellektuelle Antwort mehr von einem Menschen in der Agentur, sondern es kommt ein Tool, ja, das in der Lage ist. So, diese Tools geben immer die gleichen Antworten. Und das ist das Problem. Es gibt keine Individualität.
Also du sagst, das Problem
mehr.
Ist eigentlich, dass der Kontext der Marke, die Ziele der Marke nicht genug berücksichtigt werden, weil die Toolgläubigkeit da ist. Und die hat ja mit Kennzahlen zu tun. Christian, du hast mal gesagt, die falsche Verwendung von Kennzahlen erzeugt wahrscheinlich einen der größten Schäden im Mediabereich. Also welche Kennzahl richtet denn aus deiner Sicht die größten Schäden an?
Das ist keine einzelne Kennzahl, sondern das ist dieses Missverständnis, dass jede Kennzahl eine KPI ist. Also wir haben ja im Deutschen inzwischen keine Unterscheidung mehr zwischen Kennzahl und KPI und es ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Thomas hat es vorhin richtig hergeleitet. Eine KPI ist in der Regel betriebswirtschaftlich begründet, ist zum Beispiel Umsatz oder Profit oder ähnliches und alles andere sind bestenfalls Treiber, die eben dazu beitragen, dass diese KPI sich positiv entwickelt. So, und inzwischen wird es aber synonym verwendet, KPI gleich Kennzahl und umgekehrt. Und da an der Ebene, an der Stelle schon keine Unterscheidung mehr getroffen wird, haben wir eine Vielzahl von Kennzahlen. Die wenigsten davon sind hilfreich und sinnvoll. Und sie dienen aber natürlich dazu, ein Reservoir aufzubauen, wo ich im Zweifelsfall immer irgendwelche Kennzahlen habe, die sich positiv entwickeln. Das heißt, wenn ich eine Kampagne verantworte, sei es als Agentur oder als Werbungtreibender oder vielleicht auch als Vermarkter, kann ich aus diesem Set von beliebigen Kennzahlen genau diejenigen herausziehen, die sich positiv entwickelt haben und alles ist super. Und das ist tatsächlich neben dieser Toolgläubigkeit, ist das eine Krux, die wir seit langem im Marketing und in Media haben. Und was wirklich weggebrochen ist, ist die Strategieebene, die strategische Herleitung, wie und was für eine Marke auf welchem Weg geleistet werden sollte, das fehlt ganz häufig.
Also Dashboards sind grün und die Marke fährt vor die Wand. Also das ist cool. Raphael, du sitzt ja da an diesen Dashboards. Wie sieht das Problem aus deiner Perspektive aus?
Also aus meiner Perspektive kam es in den letzten Jahren zu so einer Performance-Besoffenheit, sagen manche, ne? Also viele wollen unmittelbare Resultate haben. Ne, ich mache eine Werbekampagne und danach soll sofort der Umsatz steigen oder Abverkauf beginnen. Und das ist einfach nicht realistisch. Und da muss man echt dann die Marketing-Entscheider oder die CFOs mit gutem Wissen ausstatten. Denn es ist einfach nicht zu jedem Zeitpunkt jeder Mensch gerade im Markt für ein Produkt. Ne? Es gibt diese berühmte 95-5-Regel. Nur 5% der Menschen sind gerade im Markt für dein Produkt. Und das unterscheidet sich dann nochmal von Branche zu Branche. Ich arbeite zum Beispiel in der Finanzbranche. Man braucht einfach nicht alle paar Monate ein neues Finanzprodukt. Man braucht auch nicht alle paar Monate ein neues Auto. Ne? Und man muss dann immer unterscheiden zwischen Maßnahmen oder Marketingkampagnen, die Bedarf kreieren. Ne? Die Leute ansprechen, die jetzt heute noch gar keinen Bedarf haben und da sind andere Kennzahlen relevant, da will ich irgendwie ins Relevant Set kommen. Ich möchte, dass die Mental Penetration steigt, die Network Size steigt, ne? Um mal in Mental Availability Metriken zu sprechen. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch die Leute ansprechen, die jetzt kurz vor dem Kauf sind. Aber das ist eben eine begrenzte Anzahl von Menschen, ne? Und nur für die sind dann so Performance KPIs relevant und auch die Kanäle oder die Mediengattungen, mit denen man halt Performance unmittelbar kreieren kann, wo man Bedarf abschöpfen kann. Ne? Und ich glaube, da muss man immer wieder die Leute dran erinnern und auch gut mit Wissen versorgen, dass sie dann gute Entscheidungen treffen können, weil alle wollen immer unmittelbare Resultate, aber das ist einfach nicht nachhaltig. Ne? Und vor allen Dingen für Branchen, die in viel längeren Zyklen denken, wie Finance, wie Automotive oder so, ne? Ist das eine relevante Sache. Ne? Und da gibt uns auch die Forschung, was in die Hand, ne? Zum Beispiel alle kennen Les Binet, Peter Field, The Long and the Short of It. Ne? Manche kennen auch die folgende Studie davon, Effectiveness in Context, die dann nochmal sagt, für welche Branche, welche Share von Branding und Performance richtig ist. Und wir halten uns da zum Beispiel dran. Ne? Also in der Sparkassen-Finanzgruppe hier für die nationalen Sparkassenkampagnen, wir machen 80% ungefähr Branding-Werbung und 20% Abverkaufswerbung, ne? Die ist immer ein bisschen teurer. Man muss da auch Daten zukaufen. Wir brauchen da intelligente Targeting-Daten, die uns Informationen über Leute geben, die jetzt kurz vor einem Abschluss stehen, die jetzt gerade einen Bedarf haben. Das ist natürlich ein bisschen teurer, ne? Aber wir legen natürlich unseren Fokus darauf, Bedarf zu kreieren, im Kopf zu bleiben.
Ja, sehr gut. Set Thomas, bleiben, du, ne? Du hast dann... Genau. Direkt, danke, Raphael, super. Thomas, du hast einen Gedanken dazu.
Ja, ich bin dir, Olaf, das... ich bin dir noch eine Antwort schuldig, und zwar auf den 100 Millionen Media-Menschen da. Ja. Folgende Situation. Eine der größten Werbungtreibenden des Landes berichtet mir, das ist jetzt also der Media-Chef, der hat es mit Dutzenden von Marketingleuten zu tun im Unternehmen. Ne? Er sagt zu mir, ich kriege kein Marketing-Briefing mehr, wie ich das früher gewohnt bin, wo Marketingziele drin stehen, sondern der Marketingvogel kommt zu mir und sagt, ich will TikTok. So, und da kriegt er die Krise, ja, weil das ist kein Briefing, ich will TikTok, ja. Wozu denn verdammt
Kanal,
nochmal, ja?
Kanal ist keine Strategie.
Ja, genau. Und Raphael, das, was du da erzählst, ist eine Wohltat in meinen Ohren, ja, zu hören, dass man auch intelligent Marken führen kann. Das ist schon... Ja. Ja.
Deshalb sitzt Raphael auch in dieser Runde. Also es gibt noch Hoffnung. Eine junge Generation, die auch die Erkenntnisse zum Beispiel auch verarbeitet. Das ist ein viel großer Wissensschatz entstanden in den letzten 20 Jahren. Und davor auch. Also es ist ja, die ganzen Modelle davor sind ja auch nicht falsch gewesen, aber viel granularer jetzt auch noch erforscht und sehr, sehr aktuelle Erkenntnisse. Aber man muss sich damit beschäftigen. Also das hört ich gerade von euch allen raus. Also man muss auch lernwillig sein. Also die Wunde kann man nur schließen, wenn man auch bereit ist, die Wissenslücken zu schließen, die man hat. Und was ich auch rausgehört habe, ist das, was ihr alle in unterschiedlicher Art beschrieben habt, dass das systemische Denken fehlt, im Sinne von, was Raphael gemeint hat, wir müssen hier die 5%, die vielleicht gerade kaufbereit sind, ja, aber es sind 95%, die unseren zukünftigen Umsatz aufmachen. Und das, was wir hier medial transportieren, sind Botschaften, die auf der einen Seite zukünftige Nachfrage vorbereitet und gleichzeitig natürlich auch konvertieren muss, weil das finanziert dann das, was wir brauchen, um die zukünftige Nachfrage zu schaffen. Also, da halten wir mal kurz fest. Wissen ist wichtig.
Kurz, Olaf, ich würde gerne ein Zwischenfazit vielleicht versuchen. Oder andersrum, wir waren jetzt ja, wie ich finde, berechtigterweise recht kritisch mit der Profession und dem Umgang mit Media. Ich möchte gerne einen Appell zur Entlastung sozusagen geben, weil du hattest ja eingangs völlig richtig bemerkt, dass in Summe die Wirksamkeit oder Durchschlagskraft von Kampagnen über den Effi gemessen in den letzten Jahren spürbar und messbar nachgelassen hat. Jetzt hat Raphael vorhin ein sehr martialisches Bild gezeichnet, nämlich vom territorialen Kampf um sozusagen die,
im Kopf.
Genau, um die Köpfe der Konsumenten. Und ich glaube, wenn man Mental Availability nochmal ein bisschen anders interpretiert, man versteht es ja logischerweise, so haben wir es jetzt auch besprochen, als die Frage, welche Mental Availability eine Marke herstellen kann. Ich glaube, dass wir als Mensch inzwischen viel weniger mental available sind. Sprich, wir sind alle so bombardiert von auch nicht werblichen Signalen, von persönlicher Kommunikation über WhatsApp, über Signal, über SMS, über Slack, über Facebook, über LinkedIn, über E-Mail, über Teams, über you name it. Dass es ohnehin, glaube ich, unrealistisch wäre zu glauben, dass auch unter gestiegenen und gesteigerten Budgets man dieses Wirkungsniveau, das wir vor 10, vor 15 Jahren hatten, dass man das überhaupt noch erreichen kann. Weil ich glaube, wir haben eine mentale Überlastung, die das gar nicht mehr zulässt. Sprich, auch da sollten, glaube ich, die Marketing- und Mediamenschen sich ehrlich machen und feststellen, das kriegen wir nicht mehr hin. Wir können nicht mehr alle in diesem Häuserkampf, der da stattfindet, gewinnen, sondern wir werden alle bluten. Es ist aber entscheidend, dass man sozusagen weniger blutet oder weniger verwundet aus diesem Kampf herausgeht. Aber es ist ein echt böser Kampf inzwischen geworden.
Das ist toll. Damit gibst du mir die perfekte Überleitung zu dem Thema, der jetzt kommt. Nämlich wenn, also die Tobias Langner hat in Wuppertal die preisgekrönte Wuppertaler Wohnzimmerstudie gemacht, wo er tatsächlich mit Blickverlaufskameras zu Corona-Zeit, muss man dazu sagen, erforscht hat, wie lang ist denn überhaupt der Blickkontakt mit bestimmten Werbeformen, und kam dann im Social-Media-Bereich auf 1,2 Sekunden und den anderen auf, also es ist dramatisch wenig. Was das aber bedeutet, ist, dass die Kreation, die dann ausgespielt wird, auch auf diese Situation optimiert werden muss. Und da kommen wir zum Thema Kodierung der Marke. Ja, das heißt also, wenn wir eine Marke schwach kodieren, dann ist der Media-Invest komplett verloren, wenn sie nicht aktiviert wird. Das heißt, die Aufgabe der Kodierung nimmt dabei zu. Und da sind wir bei dem Thema Kreation und Media. Ne? Also innerhalb der Media-Wirkung ist also die Kreation natürlich ein wichtiger Teil. Wie groß, da würde ich gerne eure Meinungen zu hören, wie groß ihr den Hebel von der richtigen Kreation seht und was ihr da vielleicht auch den Hörern als Tipps noch mitgeben könnt. Raphael, willst du starten?
Ja, unbedingt. Also es ist immer Media und Kreation, die Hand in Hand gehen müssen. Ne? Und da gibt es tolle Studien auch von System One, ne? Compound Creativity und so. Und es ist
die wir alle verlinken übrigens in den Shownotes. Wir sammeln von allen drei nachher die Top-Links. Also diese Ressource hier, dieser Podcast wird die Hauptressource für die zukünftige Mediaplanung sein. Alle wichtigen Studien werden verlinkt.
Das machen wir. Genau, es ist immer Media und Kreation und wir brauchen natürlich kanaladäquate Kommunikation. Ne? Wir können jetzt nicht den TVC in Hochkantformat pressen und auf Social Media spielen. Das guckt sich niemand an. Wir machen zum Beispiel jetzt mit der Sparkassen-Finanzgruppe die Strategie schon seit 2 Jahren ungefähr. Wir produzieren für Social Media sogenannte UGCs, also User-Generated Content. Das sieht aus wie Videos, die normale Nutzer auf Social Media generieren. Ne? Und diese Videos bekommt auch jeder nur einmal zu sehen. Weil selbst wenn man ein cooles Video sieht, wenn dein Freund dir ein cooles Video sendet, du schaust es einmal an, du findest es gut. Wenn der andere Freund dir das sendet, du schaust es kein zweites Mal an. Und schon gar nicht, wenn es Werbung ist. Ne? Deswegen machen wir richtig viele UGCs und jeder bekommt jedes UGC nur einmal zu sehen. Auf Social Media zum Beispiel. Und es hat halt nichts mit dem TVC zu tun. Das ist ungefähr dieselbe Richtung. Aber du musst echt medienadäquat kommunizieren, dass die Leute Bock haben, sich das anzuschauen.
Okay, also kanalspezifische Kreation, genau. Ganz wichtiger Punkt.
Ja, das finde ich jetzt einen sehr spannenden Ansatz, den Raphael dort geschildert hat, der jetzt für mich erstmal kontraintuitiv ist, weil natürlich soll es und muss es kanalspezifisch sein, aber es muss auch wiedererkennbar sein. Und wahrscheinlich kriegt ihr das bei den User-Generated Content über bestimmte Bildelemente oder Gestaltungselemente dann auch hin, dass man das wiedererkennt. Und es muss vor allem der Absender muss klar sein. Also wir machen ja seit 25 Jahren, machen wir Werbewirkungsuntersuchungen und müssen immer wieder feststellen, dass genau das passiert, Olaf, was du gesagt hast, nämlich selbst wenn Media gut arbeitet, die Kreation aber nicht, dann ist es für die Katz. Und die Kreation arbeitet dann nicht gut, wenn man sie nicht wiedererkennt und vor allem nicht sauber zuordnet. Das heißt, wenn sie gesehen wurde, nachweislich gesehen wurde, und die Menschen aber nicht wissen, wer hat da eigentlich für was geworben. Und vor allem das Wer ist ganz entscheidend. Also im schlimmsten Fall, das sehen wir auch immer wieder, wird das mit dem Wettbewerber konnotiert. Das heißt, ich gebe teures Mediageld aus, damit meine Werbung als die des Wettbewerbers missverstanden wird. Das ist brutal, ja, das ist richtig traurig. Und woran liegt das? Das liegt an mehreren Dingen. Also zum einen fehlt immer die Zeit für saubere Pretests bei fast jedem Werbungtreibenden, weil die Kreation immer last minute geliefert wird und dann muss sie on air gehen. Dann wird Kreation häufig nur gegen sich selbst getestet. Das heißt, man hat irgendwie 20 Varianten, testet die gegeneinander. Das ist dann der Pretest und nimmt dann die 5 Besten. Man weiß aber überhaupt nicht, wie die 5 Besten draußen im Lande sozusagen gegen den Wettbewerb reüssieren. Das heißt, da kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr irgendwie einen Test macht eurer Kreation, immer gegen den Wettbewerb testen, immer gegen die reale Situation, damit ihr genau auch feststellt, wird die überhaupt als eure verstanden. Und dann, letzter Punkt, jede Kampagne, mindestens jede zweite, sieht wieder völlig neu und anders aus. Es gibt keine Konsistenz, es gibt keine Langfristigkeit. Und dann gehen natürlich diese heute schon mehrfach zitierten Gedächtnisspuren gehen verloren. Man rediert seine eigenen Gedächtnisspuren aus. Also wie blöd kann man sein? Also da werden wirklich so viele handwerkliche Fehler gemacht. Das ist zum Teil echt hanebüchen.
Raphael.
Das ist ein richtig guter Punkt, den du gerade bringst, Christian. Also stimme ich dir voll zu. Konsistenz ist das Wichtigste in der Kreation, wenn es gerade um TVCs geht und so. Ne? Und der Best Case ist, wenn man deine Kreation und deine Marke in einer Sekunde direkt gleich zuordnen kann. Einen richtig guten Job machen da zum Beispiel Haribo, aber auch Check24, wir kaufen dein Auto. Ne? Die machen Kampagnen, die laufen über Jahre und die spielen in derselben Welt. Die erzählen dieselben Geschichten und du siehst es ein, zwei Sekunden lang, du kannst es direkt zur richtigen Marke zuordnen und es kann direkt die Gedächtnisspuren erneuern wirken. Das ist die beste Strategie. Du machst eine richtig geile Kampagne, steckst da viel Geld rein und lässt die 5 bis 10 Jahre lang laufen und kannst natürlich auch die Motive ändern, aber es muss in derselben Welt stattfinden, dass die Wiedererkennung direkt da ist.
Ja, also Kohärenz, also immer diese, das Mark Ritson auch gesagt hat, we're taking the cake too early out of the oven, hat er auf irgendeiner Konferenz mal eben so rausgehauen. Er hat gesagt, wir nehmen die immer nach, also halb gebacken, so, da ist das eigentliche Wirkpotenzial noch gar nicht voll entfaltet und wir nehmen sie dann wieder aus dem Ofen und packen den nächsten Kuchen rein und wundern uns, dass der Teig irgendwie nicht so richtig aufgeht. Thomas, was ist dein Blick auf dieses Thema?
Ich bin immer wieder gefragt worden, ob ich nicht sagen könnte, welche Regeln es da gibt, ja, für eine erfolgreiche Kampagne. Ich bin der Sache empirisch nachgegangen, weil ich habe ja eine unfassbare Erfahrung gemacht mit Hunderten von Kampagnen und davon waren auch sehr viele erfolgreiche. Und die haben immer das gleiche Muster. Und eines der Bestandteile dieses Musters war eine enge Zusammenarbeit zwischen Kreation und Media. Die Abhängigkeit dieser Zusammenarbeit vom Erfolg einer Kampagne ist so hoch, dass wir auf gar keinen Fall hier öffentlich die Leute auffordern sollen, Media und Kreation zusammenzumachen. Weil im Augenblick haben wir die Situation, dass das in 90% der Fälle nicht so ist. Und diese Kampagnen sind schwach. Gegen die vorzugehen ist ganz einfach. Deshalb möchte ich dieses Herrschaftswissen auf gar keinen Fall verbreiten.
Okay, ich übersetze das mal. Setzt euch an den Tisch, macht's zusammen. Raphael sagt, Kampagnenplattformen, die auch lange tragfähig sind. Und wenn man dann anschaut, was sind die erfolgreichsten Marken und die stärksten Marken da draußen? KitKat seit 60 Jahren auf Pause mit der gleichen Agentur. Hornbach, Gründungskunde von Heimat, immer das Leben als Projekt. Es gibt so viele Beispiele. Eigentlich, also von denen, die sie alle bewundern. Und trotzdem macht der Großteil der Werbetreibenden es anders und braucht immer wieder was Neues und sozusagen ist in dieser Neomanie unterwegs. Das führt mich, das ist dann wie ein Sündenfall. Raphael, du hast noch einen ergänzenden Punkt. Du hattest dich nochmal gemeldet.
Das liegt nicht zuletzt daran, weil wir uns von Werbeagenturen beraten lassen, die natürlich auch awardgetrieben sind. Ne? Also der Wert von einer Werbeagentur ist immer auch mit der Anzahl der Awards geknüpft, ne? Prestigegedanke und so, ne? Und die wollen natürlich was Neues machen, was sie wieder einreichen können, wo sie wieder Awards gewinnen können. Ne? Und so Marken wie Check24 machen das zum Beispiel so. Die machen ihre Werbung selbst. Die haben sich ein Filmstudio gemietet, in den Bavaria Filmstudios. Die haben dort einen Regisseur, die haben dort ein Filmteam und die machen ihre Werbung selbst. Heißt nicht, dass jeder das gleich so machen muss, aber wir müssen alle auf Konsistenz schauen. Ne, der Marketingverantwortliche einer Brand muss darauf schauen, dass wir dieselbe Markenstory weitererzählen, über viele Jahre konsistent sind, wiedererkennbar sind.
Das bringt uns zu einem interessanten Punkt, Incentive-Struktur. Die Agentur hat ja auch Interesse daran, immer wieder neue Kampagnen zu gestalten, weil wofür werden sie bezahlt? Sie werden ja nicht bezahlt, dass die alten Kampagnen neu gestaltet werden. Das heißt, haben wir hier eigentlich ein Incentive-Strukturproblem und wie könnte man das lösen aus eurer Sicht? Christian, vielleicht kannst du da mal deinen Blick teilen. Ja. Weil du arbeitest ja auch gerade an einem System, wo die grundsätzliche Incentive-Struktur, den Kontakt möglichst billig zu kaufen, aufgebrochen werden soll. Würde mich interessieren, wie das läuft.
Ja, definitiv. Ich denke, wenn wir uns den Markt in Gänze anschauen und auch die Themen, über die wir heute gesprochen haben, man kann da ja wochenlang drüber sprechen, dann sehen wir, dass es etwas gibt im Markt, was nicht positiv ist. Und das ist tatsächlich der Fokus auf möglichst günstige Einkaufskonditionen, was Media angeht. Also Effizienz, Effizienz, Effizienz. Ich möchte möglichst viel Reichweite billig, billig, billig haben. Warum ist das nicht gut für den Markt? Weil es natürlich eine Abwärtsspirale auslöst. Sprich, die Mediaagentur gewinnt den Pitch, die am günstigsten einkauft. Sie kauft zum Teil gegen das eigene kaufmännische Verständnis ein, also verspricht Dinge, die sie eigentlich gar nicht halten kann, aus strategischen Gründen. Gibt diesen Druck dann an die Vermarkter weiter. Wir müssen ganz, ganz billig hier einkaufen. Und am Ende kommt natürlich nicht mehr Qualität raus. Ist völlig klar, wenn ich immer nur das Billigste kaufe, kann ich nicht davon ausgehen, dass da viel Qualität bei rumkommt. Und da haben wir echte Probleme wie Ad Fraud, wie Bots und so weiter und so fort im Digitalen. So, und wenn man den Spieß aber umdreht, dann ist man an dem Punkt, wo man sagt, wie kann man das eigentlich ändern? Und dann sagt man, naja, wir gehen jetzt nicht mehr auf den günstigsten Einkaufspreis, sondern auf das, was eigentlich erreicht werden soll, weil Kontakte, die ich günstig einkaufe, sind ja nur ein Proxy. Das ist nur eine Annäherung für potenzielle Wirkung. Und warum dann nicht gleich auf die Wirkung gehen? Das Ziel muss eigentlich sein, für diesen Markt wirkungsorientiert zu planen, wirkungsorientiert einzukaufen. Das ist eigentlich die Aufgabe. So, und dann sind wir auch wieder in einem Moment, wo die Mediaplanung wieder anfängt, so zu arbeiten, wie Thomas das so quasi aus der Vergangenheit erzählt hat oder wie Raphael es vielleicht selber noch praktiziert, nämlich über Intellekt, ja, nachzudenken, strategisch Dinge herzuleiten und nicht sofort sich das Tool zu schnappen und gucken, wie kriege ich hier die günstigsten Konditionen, weil das wirft das Tool aus und das ist dann meistens digital. Ja, aber das bringt uns alle im Markt nicht weiter.
Und da hast du zwei Triggerworte genannt, Ad Fraud und Bots. Und Thomas, vielleicht auch für die Hörer da draußen, für die das, und das erlebe ich immer wieder, immer noch was Neues ist. Ach, da gibt's Bots, die sich Werbung angucken? Warum denn? Gib uns da doch mal einen kurzen Einblick für die Nicht-Media-Insider da draußen, die zuhören, was dein Blick auf diese Probleme ist. Und Brand Safety kannst du in den Topf direkt mit reinwerfen.
Das versuche ich mal relativ einfach zu machen. Mhm. Wenn ich digitale Werbung betreibe, dann gehen etwa die Hälfte meiner Kontakte an Bots. Das ist professionalisiert. Die Dinge heißen Made-for-Advertising-Seiten. Die ziehen die Werbung an. Das heißt, etwa die Hälfte meiner Werbung geht an Bots. Das ist bei manchen Plattformen wie TikTok noch höher.
Als Werbetreibender würde ich sagen, das kann doch nicht sein. Meine Mediaagentur sagt mir was ganz anderes.
Nein, das ist so. Und
ja, nee, aber was würdest du denn dann sagen? Ja, warum ist es denn doch so? Obwohl doch die Mediaagentur sagt, wir haben das alles im Griff und ich werde auch gleich Raphael fragen, wie er das im Griff kriegt. Was ist denn die Antwort darauf? Wie kann das denn sein? Also ich bezahle doch für diese Impressions. Also wenn das doch Bots sehen, kann doch das nichts wert sein.
Nein, man ist da einem Lügengebäude aufgesessen. Es geht aber weiter, weil okay. die Hälfte der Werbung, die ich dann ausliefere, die kommt nicht an. Mhm. Weil die Leute ja Adblocker installiert haben. Ne? Je attraktiver die Zielgruppe, je jünger und gebildeter, desto höher ist der Adblocker-Anteil. Also die Hälfte der Werbung, die ich aussende an Menschen, kommt bei den Menschen nicht an. Dann haben wir beim Targeting eine Fehlerquote von bis zu 90%, gemessen durch Rewe.
Ja? Deine persönliche Empirie auf LinkedIn, die ich immer sehe, was du für Werbung ausgespielt bekommst.
Ja, die ist natürlich nicht empirisch, aber dafür sehr viel lustiger.
Empire mit N gleich 1, ne?
Genau, ja, ja. Das Cappy von wem, ne? Für 650 Euro. Aber ich finde die Verkehrspylone und die Europaletten finde ich viel schöner.
Die angeboten werden, ne?
Ja. So. Das heißt also, bis zu 90% des Targetings ist fehlgeleitet. Jetzt sind wir nur noch bei einem Bruchteil der tatsächlich ankommenden Werbung. Und davon sind ein Drittel nicht sichtbar.
Das heißt, below the fold, also sind technisch ausgeliefert, aber sind nicht sichtbar auf dem Teil des Bildschirms, den ich mir angucke.
Den ich mir angucke, genau. So. Und deshalb läuft da so viel schief. Kann man alles ausrechnen, kann man tracken lassen, kostet natürlich Geld.
Und jetzt gebe ich mir selber die Antwort von dem empörten Werbetreibenden. Wie kann das denn sein? Weil wir die Daten ja auch nicht überprüfen können. Die sind ja hinter der Mauer, also von den ganzen Anbietern. Wir können es am Schluss nicht beweisen, dass es Bots sind.
Auf die Frage würde ich schon gar nicht antworten, weil ein Werbetreibender, der das sagt, sollte mit dem Werben aufhören.
Okay, deshalb fragen wir jetzt den Werbetreibenden, Raphael. Wie ist dein Blick auf dieses Thema Ad Fraud, Made for Advertising Websites, Below the Fold, Non-Working Media? Aber da mal kurz gesagt, ich glaube, KPMG hatte eine Untersuchung gemacht weltweit zu dem Thema und sie kamen zu dem Schluss, dass das die drittlukrativste kriminelle Tätigkeit der Welt ist, aber mit dem geringsten Risiko erwischt zu werden, direkt nach Drogen und Waffen. Also wenn man Karriereplanung...
Es ist nicht verboten.
Ja, genau, wir sind ja im Bildungspodcast, deshalb gebe ich hier gerade ein paar Karrieretipps. Also wenn man kriminelle Ambitionen hat, dann...
Nicht, Es ist nicht verboten, Marketingleuten ihr Geld abzuknöpfen.
Ja, genau. Raphael, wie verhinderst du das, dass dein Geld nicht in die Klickfarmen in China landen, in den Klickfarmen in China landen?
Kommt natürlich immer drauf an, wo man die digitale Werbung schaltet. Ne? Mhm. Man kann sich da mit verschiedenen Dingen behelfen. Zum ersten Punkt, Adblocker habe ich mir aufgeschrieben von dir, Thomas. Ne, es gibt Publisher, die anbieten, dass man auf bei Nutzern Werbung ausspielen kann, die Adblocker installiert haben. Ne, die Adblocker, die blocken dann bestimmte URLs von Ad-Servern, von bekannten Ad-Servern, wie zum Beispiel DB360, Adform und so weiter, sodass dann kein Traffic und damit auch keine Werbeanzeigen von denen auf ihren Geräten ausgespielt werden. Da gibt es einen Anbieter, der heißt Tizomi in Deutschland. Bei denen kann man auf den üblichen Argos-Seiten, auf dem Spiegel, bei UEM und so weiter, trotzdem Werbung schalten, auch bei Leuten, die einen Adblocker installiert haben. Beim Thema Fraud gibt es natürlich Legacy-Anbieter wie so ein Double Verify und Integral AdScience, die einen ganz geringen Teil von Fraud erkennen, aber ganz viel nicht erkennen. Es gibt aber auch neue Anbieter, die zusammenarbeiten mit dem Dr. Augustin Fu, das ist so der berühmteste Ad-Fraud-Researcher weltweit. Und die benutzen dem seine Algorithmen. Es gibt auch einen deutschen Anbieter, die sitzen in München, Fraud Zero. Wir arbeiten jetzt mit denen zusammen. Und die können zum einen erstmal in-Ad mitmessen. Also wenn die Werbeanzeige ausgeliefert wird, können die in dem Umfeld der Werbeanzeige schauen, hey, ist das gerade ein Bot, der das abruft oder ist es ein Mensch? Und die können aber auch Post-Click, also wenn dann jemand auf die Werbeanzeige klickt oder ein Bot draufklickt und dann auf meiner Webseite landet, können die messen oder ihre Algorithmen bestimmen, war das jetzt ein Mensch oder war das ein Bot? Somit sind wir auch in der Lage, Traffic aus so Walled Gardens wie zum Beispiel von Meta oder von TikTok, die dann bei uns auf sparkasse.de landen, zu überprüfen dahingehend, war das jetzt ein Bot oder war das ein Mensch? Und die haben das sogar so weit perfektionalisiert, ne? Dass man das dann auch claimen kann. Ne? Zum Beispiel, die haben so eine Schnittstelle gebaut zu Google Ads, dass man alles, was von Google Ads Traffic auf unsere Webseite kam und als Bot erkannt wurde von Fraud Zero, claimen kann, sich das Geld zurückholen kann. Das ist eine super Sache. Also es gibt da schon Weiterentwicklung im Markt, ne? Also fortgeschrittenere Algorithmen, die noch besser Bots erkennen können. Und ein Tipp, den ich allen Werbetreibenden geben will, ne? Wenn ihr Werbung macht, wenn ihr programmatisch einkauft, bucht, kauft nichts im Open Market ein, macht Deals mit den Publishern, denen ihr vertraut, füllt die Inventare, die ihr gut findet und kauft nur auf diesen Inventaren ein, dann habt ihr schon mal den Großteil von Fraud und Brand Safety Verstößen weg und habt sehr viele gute Kontakte, die ihr euch digital einkaufen könnt.
Super, das ist ein toller Tipp und der passt zu JP Morgan hat zwischendurch mal seine Praktikanten missbraucht, hat sich eine Liste geben lassen, wo Werbung von JP Morgan überall ausgespielt wird und hat dann 9500 Seiten praktisch überprüft, einfach sind da drauf gegangen und geschaut, was ist das? Und haben dann 98% dieser Seiten abgeschaltet, weil das war dann der Kaninchenzüchterverein Nebraska. Das waren solche Made-for-Advertising-Websites etc. Hat also nur noch sozusagen 2% der Seiten bespielt und hatte null Einbruch in all ihren Indikatoren, keine KPIs, sondern nur in ihren Indizes. Die Performance der Kampagnen blieb gleich mit einem Bruchteil der Kosten. Also das ist ein super Tipp, auch für kleinere Werbetreibenden, weil ihr seid ja, ihr spielt ja in der Champions League. Ihr könnt dann auch Dienstleister euch erlauben. Christian, wie ist dein Blick da drauf? Und was mich dann auch nochmal interessieren würde, was wir jetzt gerade nur so ganz kurz angerissen haben, diesen Paradigmenwechsel, den du da versuchst zu machen, zu sagen, dass Mediaagenturen auch anders incentiviert werden, nicht eben günstiger Kontakt, sondern über Wirkung. Wie funktioniert das?
Nochmal ganz kurz der Blick auf das, was wir gerade besprochen haben zu AdFraud und Co. Die Hinweise, die ja völlig richtig sind, die Raphael jetzt gegeben hat, nämlich nicht im Open Market einzukaufen und das, was du gerade von JP Morgan angesprochen hast, wobei roundabout 9000 URLs ist ja wirklich wenig für eine digitale Mediabuchung.
Ist auch schon ein paar Jahre alt.
Das macht aber deutlich, wie absurd letztendlich das ist, was in den letzten 10, 12 Jahren stattgefunden hat mit Programmatic. Weil da war ja die Idee über den sogenannten Longtail, ganz viele Websites und potenzielle Werbeträger erschließbar zu machen und programmatisch einkaufbar zu machen. Und inzwischen geht man dazu über, das alles wieder abzuschneiden, weil es eben Tür und Tor geöffnet hat und immer noch öffnet für Betrug. Das heißt, diese ganze programmatische Werbeökologie ist und Ökonomie könnte man auch als Irrfahrt oder vielleicht jetzt aktuell passend als Odyssee bezeichnen, wo wirklich die spannende Frage sein wird, wo landen wir da am Ende? Ja, also ist noch aus meiner Sicht ergebnisoffen. Und weil das so ist, genau, ist eben dieser Ansatz, den wir dort verfolgen, dieses System von vorne zu denken und schon bei einem Media-Pitch zu sagen, hier soll nicht mehr auf die günstigsten Konditionen, die häufig mit Programmatic verbunden werden, eingekauft werden, sondern auf die größtmögliche von einer Media-Agentur prognostizierte Wirkung. Und das funktioniert letztlich so, dass auch unter Einbeziehung von Kreation erstmal eines passieren muss, nämlich der Werbungtreibende muss ein sauberes Briefing formulieren. Das klingt grundsätzlich profan, aber nach dem, was wir heute besprochen haben, ahnt man schon, dass das häufig nicht so ist. Es ist tatsächlich häufig nicht so, viele Mediaagenturen leiden bei Pitches darunter, dass die Briefings in sich widersprüchlich sind oder schwer umzusetzen. Das ist der erste Schritt und in diesem Briefing wird eine KPI formuliert. Und die gibt dann vor, welche Art von Wirkung hier erzielt werden soll. Soll das eher eine sein, die affektiv ist, weil dieses und jenes erreicht werden soll? Soll es vielleicht auch einfach eine Performance-Kennzahl Wirkung sein, also Anzahl Probefahrten beispielsweise, ja, oder eben Relevance-Set, was eher affektiv ist, oder eben eine Kenntnis, wie auch immer. Und daraufhin werden dann tatsächlich die Mediapläne ausgerichtet und darüber läuft dann der Pitch. Und letzter Punkt dazu, es ist ja heute schon so, dass bei Media-Pitches es immer eine Pflicht und eine Kür gibt. Die Pflicht ist, es werden irre lange Excel-Tabellen ausgefüllt mit Einkaufskonditionen, die eigentlich nur hypothetisch sind und deswegen ziemlich irre und viel zu viel Aufwand und für die Cuts. Und es wird in der Kür, wird heute natürlich auch schon immer modelliert. Da werden Media-Mix-Modelle herangezogen und dann wird ein Media-Mix eben vorgeschlagen. Der ist aber nie oder ganz selten vertragsrelevant, weil es eben nur die Kür ist. Und wir sagen, nee, wir drehen das um. Die Kür wird zur Pflicht. Modelliert hier bitte, liebe Media-Agentur, den wirkmächtigsten Media-Mix. Und natürlich soll der nicht zu Mondpreisen eingekauft werden, sondern natürlich auch kostengünstig. Aber das ist zweitrangig. Erst die Effektivität, dann die Effizienz und nicht umgekehrt.
Ja, super. Jetzt haben wir schon, ich möchte hier ganz kurz einen sozusagen so einen Service-Einschub machen, weil wir sprechen immer davon, ja, beschäftigt euch mehr, lernt mehr Wissen. Was sind denn aus eurer Sicht die wichtigsten Quellen, wenn man sich zum Beispiel fit machen möchte? Wenn man dieses, weil wir merken schon, wie kompliziert das Thema wird, ne? Also allein schon, wenn Raphael über Technik spricht, dann schwirrt einem sofort der Kopf. Wenn du über die psychologischen Theorien dahinter sprichst, der Wirkungsdimensionen, wenn Thomas über das Thema System und Gesamt, also sozusagen intellektuelle Mediaplanung, was ist, wie man das eigentlich in den Griff kommt. Was sind eure Tipps, wo kann man sich denn am schnellsten, außer in diesem Podcast, mit Wissen aufsaugen?
Ich habe eine Empfehlung. Ich würde alles lesen, was Christian Bachem bei LinkedIn schreibt.
Christian Bachem abonnieren, super.
Ja.
Und Thomas Koch dann umgekehrt auch. Also haben wir schon mal zwei Quellen. Raphael?
Genau, also lest Marketingbücher.
Ja, ne? Ja. Also, dann gebt doch direkt konkrete Tipps. Was würdest du sagen?
Euch mit dem großen Ganzen. Wie das große Game funktioniert und dann adaptiert diese Dinge auf Mediaplanung oder auch auf eure Kreation und dann wird es auch gut funktionieren. Wir haben viel Grundlagenforschung, wir haben tolle Bücher von dem Ehrenberg-Bass-Institut, Byron Sharp, Jenny Romagnu, aber wir haben auch aus England Dinge von Les Binet und Peter Field, ne? Und oder auch von der Carol Nelson Field, wenn man in die Mediabranche geht, oder man kann natürlich auch deutsche Autoren lesen, ne, wie zum Beispiel den Thomas Koch oder Hartmann und Munzinger, ne, Brand Experience, da ist auch viel, viel Wissen verdichtet und versucht dieses große Denken, Marketing, ne, das ist ja das große Game, Media ist ja nur ein kleiner Part davon. genau, zu verstehen. Und dann macht er auch eine gute Mediaplanung.
Ja, sehr gut. Also lest die Partitur, bevor ihr anfangt, das Instrument zu spielen.
Den richtigen LinkedIn-Kanälen. Da habt ihr jeden Tag tolle Inspirationen, so ein Mark Ritson, Andrew Tindall oder so.
Ja. Cool. Genau. Dann verabreden wir uns hier nach dem Podcast. Jeder gibt seine 2 Top-Tipps und die Bücher packen wir in die Shownotes. Dann haben wir da eine Leseliste. Aber es ist ein Kanon an Wissen. Das wollen wir auch nicht verheimlichen. Also es ist jetzt nicht so an einem Wochenende zu verarbeiten, aber einfach anfangen. Und ich glaube, es hilft dann auch mit mehr Überzeugung und Klarheit zu argumentieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Und die perfekte Entscheidung gibt es sowieso nie, aber man kann den Trichter vor der Zielscheibe ein bisschen aufbauen. Ja? Und da jeder Pfeil ist dann nicht immer im Schwarzen, aber kommt dem Schwarzen schon deutlich näher. Und das Schwarz ist ja eigentlich gar nicht schwarz, es ist ja gelb bei den Zielscheiben. So, dann Thomas, nochmal eine Frage, die ich an dich nochmal hatte, weil du den größten, so die Erfahrungsschatz hast. Was hast du eigentlich gelernt in den Jahrzehnten, wo du sagst, das funktioniert heute noch genauso wie früher? Und an welcher Stelle hast du aber auch etwas, okay, das war früher so, das können wir aber heute vergessen? Weil welche mentalen Modelle bringen uns immer noch weiter und welche müssen wir auf den Müllhaufen der Geschichte werfen?
Es gibt einen einfachen Rat. Der galt früher und der gilt heute noch mehr, weil er viel wichtiger ist: Media Mix. Die Kommunikationswissenschaft, die forscht seit über 100 Jahren und hat uns bisher so mit 3-4 Weisheiten belästigt. Und eine davon ist: mehr Medien wirken stärker als weniger Medien. Das heißt, Rat an jeden, schaue in seinen Mediamix rein, nehme auf jeden Fall ein Medium mehr als bisher. Welches ist völlig egal. Ist mir völlig gleichgültig. Hauptsache aber ein Medium, ja, nicht eine Plattform. Ein Medium mehr und schon steigt die Werbewirkung.
Das passt super. Ich habe eine Studie dazu gelesen, dass mit jedem zusätzlichen Kanal 11% die Kampagneneffektivität steigt. Mit dem gleichen Budget vor allen Dingen. Nicht immer zusätzliches Budget, sondern das Budget eben geschickt verteilen. Danke. Gibt es denn auch etwas, was wir auf den Müll werfen sollen, wo du sagst, der Gedanke erzeugt heute immer noch viel Schaden oder der erzeugt heute Schaden, was vielleicht früher anders war?
Also wir sollten gelernt haben, dass Digital First keine Strategie ist, sondern Digital ist ein Teil der Mediastrategie und ein Teil des Media-Mix. Dann herzugehen, zu sagen Social First, das ist dann absurd. Ja, weil mit Social beschäftigen wir uns, glaube ich, 6% unserer Zeit. Das an die erste Stelle zu setzen, ist absurd. Dieses First-Setzen, Das habe ich nie verstanden. Das habe ich auch nie gemacht in meinem Leben. Und das ist falsch. Ja, wir entwickeln Strategien und aus diesen Strategien entsteht ein Media-Mix von Medien, die eine Aufgabe zu erfüllen haben. Und wenn sich die Aufgabe ändert, dann ändert sich der Mix verdammt nochmal. Ne? Und nicht Social First. Was für ein Blödsinn.
Sehr gut. Raphael klatscht hier schon, das sehen jetzt die Hörer nicht, aber reagiert. Damit hast du eigentlich schon unsere Zielgerade eingeläutet. Und zwar, wir wollen jetzt dieses komplexe Thema so landen und wir wollen es wieder sehr pragmatisch landen mit von jedem von euch 2 Tipps und einen Impuls, der bei Markenkraft nicht fehlen darf, die Bildschirmschoner-Frage. Das heißt, was würdet ihr allen Mediaentscheidern in Deutschland auf den Bildschirm packen für ein Jahr? Egal, ob sie ihr Handy morgens in die Hand nehmen oder Laptop aufklappen, da ist dann dieser eine Impuls. Und dann haben wir nämlich ein Buffet von 6 Tipps und 3 Bildschirmimpulsen. Wir machen jetzt Energie vor Tagesordnung. Wer Lust hat, darf anfangen.
Dann fange ich mal an. Der erste Tipp wäre, aus Erfolgen lernen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass wenn Kampagnen oder Mediamixe umgesetzt wurden, dass man sehr, sehr schnell in den Unternehmen zur Tagesordnung übergeht. Man schaut sich die vermeintlichen kennzahlgestützten Erfolge an und das war's. Und es wird viel zu wenig systematisch daraus gelernt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Das wäre für mich definitiv etwas, wo die Unternehmen selber aus eigener Kraft eigentlich ohne viel Mühe deutlich erfolgreicher werden könnten, langfristig erfolgreicher und gleichzeitig damit auch diese Neomanie, finde ich ein tolles Wort, was du vorhin kurz angeschnitten hast, Olaf, also der Glaube, immer wieder was Neues zu machen, was insbesondere im Marketing tief verankert ist, das einfach mal zur Seite zu schieben oder zu unterdrücken. Das andere wäre, Kennzahlen einerseits und Studien andererseits oder Studienergebnisse vielmehr kritisch zu hinterfragen. Ja, es gibt kaum eine nicht interessengeleitete Studie und ich muss mir immer genau anschauen, in welchem Kontext ist sie entstanden, worauf basieren jetzt genau diese Aussagen, sind die verallgemeinbar, ist das spezifisch, was kann ich daraus mitnehmen? Studien sind extrem wertvoll, aber nur dann, wenn ich sie auch wirklich kritisch lese. Und das Gleiche gilt für Kennzahlen. Kennzahlen sind extrem wichtig, aber nur, wenn es die richtigen sind und wenn sie exakt das ausdrücken, was sie messen, beziehungsweise exakt das messen, was sie ausdrücken sollen. Das wären für mich so die Punkte.
Super, bevor du deinen Bildschirmschonersatz zum Besten gibst, möchte ich auf dieses Thema Kennzahlen kurz eingehen, weil ich finde, Lesbinet, das ist ein weiterer Tipp, gute Quelle, bringt das gerade sehr, sehr gut auf den Punkt, warum ROI eine Kennzahl ist, die uns systematisch vor die Wand führt. Und da klatschen jetzt die anderen, dann überlasse ich den Experten die Erklärung, warum ROI uns im Mediabereich vor die Wand fährt. Raphael, möchtest du? Das war so eine spontane Reaktion. Was ist dein Blick auf ROI?
Sehr gerne. Also ROI ist natürlich super für Kampagnen, die einen unmittelbaren Effekt erzeugen sollen, Abverkaufsförderung machen sollen, Performance-Marketing und so, ne? Aber der ROI ist Effizienz, ne? Also der ROI sagt eigentlich nur aus, wie kann ich Leute finden, die noch näher vor einem Kauf stehen und sie noch schneller konvertieren lassen. Das heißt, ich optimiere auf die Leute, die jetzt gerade im Markt sind und verliere aber den Blick auf das Langfristige, auf die Nachhaltigkeit meiner Marke und Effektivität. Also Umsatz generieren muss immer wichtiger sein als Effizienz.
Sehr gut. Und was dann noch dazu kam, was Lesbinet sehr schön zeigt, auf den optimalen ROI sozusagen zu fokussieren und den zu optimieren, würde bedeuten, wir stellen uns vor den Supermarkt mit einem Rabattcoupon, fragen die Leute, hast du vor, heute Nutella zu kaufen? Und dann drücke ich diesen Rabattcoupon den Leuten in die Hand. Und hat den absoluten Spitzen-ROI vom Invest von sowohl der Produktionskosten dieses Flyers. Und man merkt schon, das ist eine total kranke Logik. Das heißt, wir sollten so lange investieren, solange die Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten, die wir irgendwo rein investieren, uns dann auch noch Return bringen in Form von entweder zukünftigen, höhere Kaufbereitschaft, höhere Zahlungsbereitschaft, Preissensibilität beeinflussen, oder auch kurzfristig, zum Beispiel, wir hatten mal so einen Fall, jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung erzählt, da hatten wir mal einen einzelnen Kontakt optimiert und die Kontaktkosten vervierfacht. 400% höhere Kontaktkosten. Aber mit diesen 400% höheren Kontaktkosten haben wir über 50% mehr Kaufresponse von einem Produkt, was 3.500 € kostet, erzeugt. Das heißt, diese 400% höheren Kontaktkosten haben mehrere Millionen Euro direkten Ertrag erzeugt. Jeder Controller würde sagen, ja, Moment, wir haben hier ein fixes Budget und das ist ja viel, viel teurer, das machen wir nicht. Aber jeder, der ganzheitlich systemisch denkt, sagt, ja klar, das machen wir so lange, wie die Mehrkosten halt dann immer noch Gewinn erzeugen. Ja, super. Deshalb ROI nochmal als sehr gefährliche Kennzahl. Und ein Bildschirmschonersatz, Christian.
Ja, ich hatte es ja vorhin schon mit der Musik. Ich würde Public Enemy zitieren oder nehmen Don't Believe the Hype.
Don't believe the hype. Thomas,
Ich
deine
habe
zwei
noch was zu,
Tipps.
ja, ich
Ja?
habe noch was zum ROI. Wisst ihr, wie der entstanden ist? Den hat DuPont in Amerika, dieser Chemiekonzern, erfunden. Und zwar haben die Kontrollen gefragt, wenn wir eine zweite Fabrik bauen, wie lange dauert das, bis sich die Baukosten monetarisieren? Und daraus ist der ROI entstanden. Und so machen wir heute Marketing. Das ist sehr spannend. Aber ich habe zwei Tipps. Das eine habe ich eben schon genannt, ein Medium mehr. Einfach immer ein Medium mehr nehmen als bisher. Und das zweite ist etwas komplexer, Transparenz fordern. Egal, was die Agentur empfiehlt, sicherstellen, dass einem selbst transparent ist, was da empfohlen wird, was die Hintergründe sind, was das Outcome, wo die Beweise sind. Einfach für sich selbst transparent, kann man viel besser schlafen als vorher.
Super. Und was steht auf dem Bildschirm bei den Leuten? Kannst auch nur eine
Ich
Farbe
habe
da einblenden, die gute Laune macht morgens. Aber
ich hab hier ein Küchenmagneten in der Hand. Da steht drauf, und dann zitieren wir, ich glaube, das letzte Mal Les Benet, da steht drauf: The primary driver of media effectiveness, es ging dir ja um Wirkung, the primary driver of media effectiveness is reach. Das hat er in dem Podcast gesagt, Ende letzten Jahres. Das war mir so wichtig, dass ich daraus einen Küchenmagneten habe
Küchenmagneten
machen
gemacht habe.
lassen. Ja.
The primary driver for effectiveness is reach. Das steht auf dem Bildschirm morgens. Super. Das ist eine super Abschlussrunde. Wir meandern dann jetzt noch, weil du gerade sagst, wo kommt der ROI her? Auch wieder, nicht von mir, von Les Binet. Der hat bei mir wirklich einen Klick im Kopf gemacht. Dieser Fokus auf die kurzfristigen KPIs, auf diese Sucht der Messbarkeit, das hat er erzählt, das ist entstanden in den 80er Jahren. Und zwar vorher wurden nämlich die ganzen Umsatzzahlen und auch die Brand-KPIs und so weiter wurden in viel längeren Zeiträumen erfasst, aber speziell die Umsatzzahlen. Und da hat man dann Promotions gemacht, und wenn man dann 6 Wochen später dann so insgesamt oder 3 Monate später den Umsatz erfasst, dann haben diese Promotions eigentlich gar keinen Unterschied gemacht. Und plötzlich wurde es technisch möglich, diese Umsatzeffekte erst wöchentlich und später täglich zu messen. Und da hatte man vorher von dieser glatten Linie, die einfach so gleich blieb, plötzlich hatte man Spitzen. Und diese Spitzen machten dann süchtig. Das war wie der Hit, den man sich gegeben hat. Man will ja zu seinem Chef laufen und sagen: Guck mal hier, ich habe diese Umsatzspitze erzeugt. Und dann begann sozusagen diese Sucht nach der kurzfristigen Messbarkeit. Obwohl langfristig sich das alles ausnivelliert, weil die Persilwochen haben einfach den Umsatz nach vorne gezogen. Die Leute haben dann teilweise sogar gewartet auf die Persilwochen, obwohl sie grundsätzlich auch Persil gekauft hätten. Raphael.
Price Promotions, die machen die Umsatz, die Price Promotions machen die Preissensibilität kaputt, ne? Also Leute sind dann viel sensibler und man kann nicht mehr sein Preis-Premium verkaufen langfristig. Meine 2 Tipps für euch, die habe ich vorhin schon gesagt, wenn ihr programmatisch einkauft, und die meisten Marken kaufen programmatisch ein, baut euren Private Marketplace. Macht Deals mit den Publishern, denen ihr vertraut. Nur für die Inventare, die ihr gut findet, und kauft darauf ein und nur darauf. Da hütet ihr euch vor dem größten Teil von Fraud und Brand Safety Verstößen und macht schon mal vieles richtig. Und der zweite Punkt, den habe ich vorhin auch schon gesagt: Lest Marketingbücher, informiert euch über das große Ganze und versucht es auf eure Metastrategie zu adaptieren. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg.
Schön.
Und mein Bildschirmsonnensatz ist: Effektivität ist wichtiger als Effizienz.
Effektivität ist wichtiger als Effizienz. Bravo, hier wird gerade applaudiert. Super. Aber Thomas, Christian, Raphael, danke. Mega Gespräch. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, wie das so laufen würde, so ein komplexes Thema zu viert zu besprechen. Und aus meiner Sicht ist es super gelaufen. Ich habe Riesenspaß gehabt. Ich finde, ihr habt wirklich abgeliefert. Also dem Bildungspodcast-Anspruch sind wir heute total gerecht geworden. Was ich auch heute mitnehme: solange wir zählen, was leicht zu zählen ist, optimieren wir uns zuverlässig an der Sache vorbei. Nicht, weil die Zahlen falsch sind, sondern weil wir die falsche Frage mit diesen Zahlen beantworten. Und was ich außerdem mitnehme, ist, das ist kein technisches Problem. Also wir haben mehr Daten, mehr Werkzeuge, mehr Forschung. Wir haben eigentlich ein Verantwortungsproblem. Also wir müssen da sozusagen ganzheitlicher Verantwortung für die eigentlichen KPIs übernehmen, nämlich die wirtschaftlichen KPIs, den Erfolg, den man misst in Absatz, Umsatz, und der sich als früh abbildet in Kaufbereitschaft und Preissensibilität. Und drittens, Media und Kreation entscheiden gemeinsam über Wirkung. Das heißt, stärker zusammenrücken, haben schon viele gesagt, also Silos einreißen, sagt sich leichter, ist eine Management-Aufgabe, aber ist der größte Hebel und liegt genau da drin, dass man das alles zusammenbricht. Und dann kann man mit begrenzten Ressourcen, wie die Jongleure ja in dieser Welt wunderbar zeigen, verdammt viel gleichzeitig in der Luft halten und damit auch Menschen bewegen und begeistern. Also, damit haben wir das gelandet, von der Ursprungmetapher zur Abschlussmoderation. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören, und alle genannten Quellen, wie versprochen, Studien, Werkzeuge findet ihr dann in den Shownotes. Vielen Dank an euch drei.
Danke, vielen, vielen Dank.
Danke.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut. für euch selber und die Menschen in eurem Leben.